So, guten Tag, mein Name ist Thomas Fecker. Ich, so kurz zu meiner Biografie, ich bin gelernter Elektroniker, staatlich geprüfter Techniker in Elektrotechnik, Fachrichtung Informations- und Kommunikationstechnik. Und ich habe irgendwann mal angefangen, hier im Haus Musikwissenschaft und im Zweitfach Medienwissenschaft zu studieren. Ich studiere auch immer noch, ich schiebe so meine Bachelorarbeit ein bisschen vor mir her. Dezent, aber das hat auch einen Grund. Ich bin zeitlich gerade ziemlich knapp, weil ich als technischer Lehrer in einer Berufsschule noch arbeite. Also ich mache so ein paar Sachen, alles gerne mit Technik. Und genau, ich darf heute einen Vortrag halten, worüber ich mich sehr freue. Und der heißt Beyond the Beep, eine Exposition der Hardware Sounds. Die Musikwissenschaftler werden Sie wahrscheinlich den Begriff der Exposition kennen. Und dass man zum Beispiel, bei Brahms findet man das sehr, sehr häufig, dass man in der Exposition das musikalische Material vorgestellt bekommt, mit dem man später arbeitet. Also das später dann verarbeitet wird. So mache ich das hier auch mit diesem Vortrag. Und zwar, hier ist alles noch ziemlich im Aufbau und am Entwickeln und ich bin am Spielen, weil ich vor nicht allzu langer Zeit erst von Stefan Höltgen gefragt wurde, ob ich nicht was zu Hardware-Sounds machen wollen würde. Und ich habe mir einige Sachen vorbereitet. Wie gesagt, sie sind halt nicht verstärkt. Und da, man hat halt ein Problem, wenn man mit einem kleinen Kämmerchen arbeitet und was Leises ganz laut ist. Aber wir werden das schon hinbekommen. Wir werden auch noch ein bisschen Zeit haben, um dann das Ganze ein bisschen anzuschauen. So. Heute Morgen wurde es schon erwähnt. Na, geh weiter. Habe ich es ausgeschaltet? Ja. Wir haben es, heute Morgen wurde es schon erzählt oder erwähnt, das Seminar Chip Sounds Performing Bytes. Das ist so der Ursprung dieser Idee, also von mir, das umzusetzen. Und zwar war ja dieses Seminar über Soundchips vor allem und ich hatte dieses Video vom Flopotron oder ja, genau, vom Flopotron gesehen, wo so ein Typ aus wahnsinnig vielen Diskettenlaufwerken so ein Instrument gebaut hat. Und sowas wollte ich auch für dieses Projekt machen, weil ich habe schon ein bisschen mit alten Computern und Soundchips programmiert gehabt und fand es dann irgendwie langweilig und wollte was Neues machen. So sieht das Ding aus. Ich habe auch noch ein Video dabei, weil das Teil existiert gar nicht mehr. Das habe ich schon wieder zerlegt. Ich habe diesen Raspberry Pi, der da drauf ist, habe ich für ein Buchprojekt gebraucht und war halt knapp bei Kasse, wie das halt so ist. Also Student der Medienwissenschaft. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber ansonsten kann ich auch sagen, was passiert. Wie macht man hier? Kommt da schon was? Space? Nee. Ja. Ist nicht eingesteckt wahrscheinlich, oder? Ah, hier und hier. So, das ist nur eine ganz kurze Demonstration, wenn man es... Kommt was an? Dass ihr so eine Vorstellung habt, wo der Ausgangspunkt für mich war. Also es ging darum, die Drums von dem Song Blue Monday irgendwie abzubilden. Naja, das geht nicht als Drums oder als Cover oder sonst was durch. Also. So, dann Welt F. Genau, das war der Flopotron, den ich nachgebaut habe. Noch mit Festplatten, die mehr oder weniger gut funktioniert haben. Und ich nehme euch heute mit, wo ich gerade noch so stehe, weil das waren nur kurze Drum-Sounds, aber diese Diskettenlaufwerke, die können halt noch mehr. Aber erstmal, was mich dann zu so einem Projekt motiviert hat, war der Anfangssatz von einem Artikel von Stefan Höltgen, dass eigentlich Computer schon immer Geräusche gemacht haben, auch bevor wir jetzt angefangen haben, irgendwelche Soundchips zu entwickeln und zu nutzen. Und dass diese Sounds, nehmen wir jetzt mal so ein Beispiel, so ein Relais-Rechner, wenn der halt fröhlich rumklackert, Und man hört, dass da immer wieder der gleiche Rhythmus ist, dass der sich in irgendwas aufgehängt hat, in irgendeiner Programmschleife. Ähnlich wie ein Schüler, wenn man merkt, da kommt immer der gleiche Rhythmus von der Tastatur zurück, der hängt irgendwo. Genau, das war so die Motivation für das Projekt. Und dann habe ich mich jetzt, als ich gefragt wurde, ob ich hier einen Vortrag halten würde, habe ich mich auf die Suche gemacht und musste mich mit diesen Fragen konfrontieren erstmal. Welche Hardware-Komponenten machen überhaupt Klänge? Das sind überraschend viele, aber man kann viele gar nicht nutzen. Was sehr schade ist, also das Klicken von der Tastatur kann man halt einfach nicht so ansteuern, dass man das halt nutzen kann, außer man baut irgendwelche zusätzlichen Motoren, die klicken. Dann muss man sich natürlich fragen, wie funktioniert die Hardware? Was muss ich mit dieser Hardware tun, damit die das tut, was ich will? Also irgendwas spielen. Bei den meisten ist es ziemlich kompliziert, bei anderen eher weniger, zum Beispiel bei den. Und natürlich muss ich mir überlegen, wie steuere ich das an? Also der Rainer hat ja heute Morgen schon von MIDI gesprochen, das ist so der Klassiker. Aber man kann natürlich auch sich selber Bedienelemente bauen über Analog-Digital-Wandler, irgendwelche Potties auslesen. Das machen wir nachher auch noch, also ich. Genau. Und wie lassen sich diese Songs strukturiert, also diese Sounds strukturiert wiedergeben? Antwort auf die letzte Frage, ich habe halt einfach MIDI genommen. Also wenn ich mehrere Geräte habe, das war auch das, was für mich am meisten Arbeit gemacht hat. Wie bekomme ich die Dinger so hin und die Sounds so strukturiert? Da hat sich MIDI einfach angeboten. Aber jetzt noch kurze Worte und dann hören wir endlich was. Und zwar, ich habe mehrere Geräte hier mitgebracht und wie gesagt, die Floppy-Laufwerke sind halt einfach der Klassiker. Das sind wenig Eingriffe in die Hardware notwendig. Also ich muss hier nichts verstellen, ich muss hier nichts löten, ich muss hier einfach nur Signale auf den Stecker geben. Eigentlich sogar nur zwei, und zwar der Sound wird so erzeugt, dass dieser Lesekopf durch diesen Motor nach vorne und nach hinten bewegt wird. Je schneller das passiert, desto höher der Ton. Das ist eigentlich so die ganze Magie hinter diesen Dingern. Man kann Tonhöhen damit so super genau produzieren, weswegen halt auch sehr viele YouTube-Videos mit diesen Dingern laufen. Also, ich habe nur zwei Signale. Das sind ein Zustandssignal und ein Pulssignal. Also diese Elektronik, die da drauf ist, die sieht man halt hier zum Beispiel, die ist ausreichend dumm, aber auch wieder ausreichend intelligent, um das einfach zu steuern, ohne große Veränderungen zu machen. Das Tolle oder auch das Schlechte, das Gehäuse hat da auch einen klanglichen Einfluss. Das heißt, wenn ich Gehäuseteile wegnehme, verändert sich der Klang von dem Ding. Und wenn ich auch unterschiedliche Diskettenlaufwerke habe, die klingen alle unterschiedlich. Das ist für mich ein bisschen blöd. Also wer 50 gleiche Diskettenlaufwerke zufällig zu Hause hat, ich nehme Elektroschrott gerne an. So, wie steuere ich die ganze Sache? Ich habe die Möglichkeit, so wie das auch andere gemacht haben, einmal mit einer MIDI-Datei, aber da muss man immer so, ja, man muss ja ein bisschen komponieren und man muss gucken, wie strukturiere ich das. Und ich wollte das auch, dass man es live über so ein MIDI-Keyboard spielen kann. Am besten noch Polyphon, also mehrere Töne gleichzeitig. Und das regelt bei mir ein Python-Skript, dass einmal das, was von dem Teil kommt oder aus einer MIDI-Datei kommt, einfach ausliest und sagt, Mikrocontroller, hier habe ich einen kleinen Arduino, steuer das Laufwerk in der Geschwindigkeit zu der Zeit. Und das halt immer bei mehreren quasi gleichzeitig. Das probieren wir jetzt doch gleich mal aus. Und ich hoffe, man hört's. Und es kann sein, dass meine Stimme demnächst irgendwann mal weg ist, aber so. Hört man ein bisschen was? Also, ich habe das so programmiert, dass wenn ich eine Taste drücke, geht das erste.
Wir hatten ja A-Moll vorhin. Das wäre A-Moll im Floppy. Und das kann man durch einen ziemlich großen Bereich. Also, diese Floppies, die sind einfach super. Ich liebe diese Dinger. Die hätten eigentlich nie aussterben sollen in der Technik. Beziehungsweise, bei mir leben sie ja ein bisschen weiter. Genau. Um dann auch noch zu demonstrieren, wie schnell die Dinger sind, habe ich gestern Abend noch nach ein paar Bier im Hotel noch eine MIDI-Datei erzeugt, um zu zeigen, was denn die so können. Also, wie gerade beim Vortrag, ich bin nicht so der Komponist, also das Musikalische sollte man nicht, hört einfach nur drauf, was das Teil kann, was die Teile können und nicht, genau. So. Auch so von der Geschwindigkeit des Tonwechsels. Und man hört bei einige Mechaniken, die sind nicht so schnell wie andere. Ich glaube, das reicht schon fast. So, mit Gewalt ausgemacht. Ja! Jetzt habe ich mir aber gedacht, so, was macht denn eigentlich sonst so Sound? Und man fängt ja dann, wenn man so mit alter Hardware oder halt allgemein so im Retro-Computing arbeitet, dann, was habe ich denn als Kind immer genutzt? Was hat den Sound gemacht, was mich vielleicht aufgeregt hat? Bei mir war es das Teil hier. Das ist der Nintendo Rumble Pack. Den hat man in den Controller gesteckt und wenn man, keine Ahnung, in einem Spiel abgeschossen wurde, ja, dann hat das Ding vibriert. Diese Funktion gibt es in den neuen Controllern immer noch, aber da ist die halt integriert. Da hat man halt Geld ausgeben müssen. Und so ein Datasettenlaufwerk habe ich dann auch noch, das habe ich von irgendeinem Bauern aus einer Scheune gemeinsam mit einem Commodore 64 gezogen. So sehen die Teile von innen aus und man sieht halt gleich, es sind wieder Motoren, die hier irgendwas bewegen. Und das ist auch so das Ding, diese Hardware-Sounds, die lassen sich halt gut erzeugen, wenn irgendwelche Motoren drin sind. Ich habe nachher noch ein Beispiel, das mir abgeraucht ist. Das ich auch noch vorstelle, aber nur so viel. Also, ich stelle noch diesen Rumble Pack vor. Der hat ein paar, den kann man nicht so super steuern. Da ist ein kleiner Motor drin in dem Gehäuse und der hat so einen Metallzylinder noch drauf. Ah, okay. So ein Metallzylinder drauf, wo eine Unwucht erzeugt. Und dann beginnt er halt zu schwingen. Den muss ich jetzt aufbauen. Das ist schon mal weg. Das muss hin. Ja, es beginnt schon. Moment. Schon das richtige Programm auf dem Arduino? Nee, habe ich natürlich nicht. So. Nee, ist immer noch das Falsche. Aber man hört schon, wo die Reise hingeht. Also, bei dieser Angelegenheit ist so, erstens die Elektronik, die auf die da verbaut ist, kann ich nicht wirklich nutzen. Da ist irgendwie ein Nintendo-Baustein drauf. Und wie es halt bei Nintendo so ist, schlecht dokumentiert oder hat ganz komische Werte. Nintendo eben. Außerdem, dieser Motor, den kann ich nicht genau genug ansteuern. Der hat immer eine Vorlaufzeit und eine Nachlaufzeit. Und wenn ich den zum Beispiel mit einer Pulsweitenmodulation ansteuere, dann macht er schon Sounds, aber der läuft immer nach. Also sowas Schnelles wie bei diesem, Also man könnte natürlich da ein Kontaktmikro hinhängen und noch ein bisschen effektieren. Das ist so mein Gedanke, den ich dann demnächst umsetzen werde. Oder ich muss gucken, ob einfach wieder was anderes suchen. Aber ich habe ja erzählt, dass das so gerade meine Experimentierphase ist. Bei der Experimentierphase bin ich dann auch noch auf das gestoßen. Einige Leute kennen das noch, das ist ein Nadeldrucker. Einige lachen auch schon. zu Recht. Aber die Teile klingen recht schön. Vor allem beim Drucken. Aber das Problem an diesem Drucker, dieser Druckkopf ist hier vorne und da werden Nadeln nach vorne geschossen und so wird das Druckbild erzeugt. Wenn man damit experimentiert, ja, hab ich das Zitat? Ja, genau. Dazu kommen wir einfach nachher. Also, er ist kaputt. Den hatte ich irgendwie auch ein paar Monate bei mir im Keller stehen und wusste nichts damit anzufangen, gerade weil er kaputt ist. Aber es lässt sich ja doch noch irgendwas mitmachen. Nur halt nicht mit dem Druckkopf. Man sieht aber, da sind zwei Motoren drin. Also wir sind hier wieder bei Motoren. Die sich ansteuern lassen. Und jetzt muss ich mal gucken. Ah, genau, es funktioniert. Also da geht wieder was mit Krachen und Klacken. Und auch mit verschiedenen Tonhöhen. Zwar nicht so fein wie bei dem, nicht so fein wie jetzt zum Beispiel bei dem, bei den Diskettenlaufwerken, aber es geht schon was. Das war jetzt einfach über ein Potty angesteuert. Das lässt sich natürlich auch wieder mit anderen Sachen realisieren, unter anderem mit Sequencern. Also, ich mache eigentlich nichts anderes, als wie gerade bei den Floppies, dass ich MIDI-Signal erzeuge und das dann wieder von so einem Mikrocontroller ausgewertet wird. Und hier bin ich jetzt gerade so vom Stand, wie beim ersten Floppytron, dass ich eher so kurze Sounds machen kann. Hab ich jetzt. Einmal die Software hier. Und das Ding kommt was an. Aha, das hat noch nie so richtig auf Anhieb funktioniert. Herrlich. Also, ich habe hier meinen Step-Sequencer und steuere diesen ersten Motor an. Das ist halt ein bisschen leise, sorry. Aber kann damit schon ganz nette Beats bauen. Dafür, dass es Elektroschrott ist. Das könnten wir von der Geschwindigkeit auch noch ein bisschen weiter nach oben drehen. Also ist fast Drum and Bass fake. Genau. Das ist jetzt so der aktuelle Stand. Also nochmal zu der Idee zurück. Das ist das Innenleben. Übrigens noch. Und hier muss ich im Gegensatz zu diesen Diskettenlaufwerken ziemlich in die Hardware eingreifen. Man sieht, da ist ein TTL, da sind zwei TTL-Bausteine, das sind Inverter-Bausteine. die ich halt direkt über diesen Arduino ansteuere. Die gehen direkt auf diese Spulen auch drauf, also über eine Verstärkerschaltung noch, aber quasi direkt auf diese Spulen von diesen Schrittmotoren, und die steuere ich halt dann an. Genau. Jetzt, ich habe es ihm versprochen, dem Herrn Leutzel, mit dem habe ich in der Technikerschule nebeneinander gehockt, der ist auch der Grund, warum ich angefangen habe, Musikwissenschaft zu studieren. Sehr. Und der hat vor kurzem, als ich mich mit ihm über diese Sachen hier unterhalten habe, hat er diesen Spruch rausgehauen: Wenn etwas nicht gequalmt hat, dann hat man es nicht richtig kennengelernt. Und bei diesen ganzen Basteleien stimmt das auch. Das stimmt sogar sehr. Also es wird immer irgendwas, egal wie gut man aufpasst, es wird immer irgendwas rauchen. Bei dem Drucker war es dieser Druckkopf hier. Und zwar, das ist noch so ein, ja, der hat diese Schaltung, diese NE555-Schaltung, die ihn eigentlich davor schützt, zu überhitzen und in Rauch aufzugehen. Wenn man sowas halt nicht beachtet, dann passiert halt etwas, es geht in Rauch auf. Also, wofür ich jetzt auch diese ganze Bastelei nutze, also nicht nur zum Sound machen, sondern auch zum Gucken, wie funktionieren die Teile und wie ich sie ansteuern kann. Neuer Druckkopf ist bestellt, ich bekomme einen. Und bald geht es dann weiter. Also für mich, der mit dem Zeug nicht aufgewachsen, also nicht mit allem aufgewachsen ist, mit dem Nadeldrucker zum Beispiel nicht, ist auch eine gute Möglichkeit, damit diese Maschinen wieder kennenzulernen und neu anzusteuern. Und das nächste Mal, sollte ich einen Vortrag hier halten, wird es auf jeden Fall klappen mit dem. Und dann können wir auch ein Bild drucken, das wir hören. Ja, wenn es zu leise ist, zum Beispiel für die Leute im Hintergrund, oder wenn noch jemand hier dran rumspielen will, hätten wir jetzt auch noch ein bisschen Zeit. Ja?
Das heißt, wenn ich eine Hardware, egal welche, lokalisieren kann, und das wäre halt mal cool für einen Elektroingenieur oder so, gibt es ein Bauteil, das an-aus, also die Information hat, oder die Information gibt mir irgendein Value ein. Weil dann sind wir schon mal ein ganzes großes Stück weiter an der Hardware als Instrument. Und das Zweite ist, was ich beobachte als neues Musiker, wäre es mir eigentlich völlig wurscht, ob das Ding ein kurzes, langes Ausschwingverhalten hat. Ich akzeptiere es einfach als Charakteristik des Gerätes. Mhm. Also dann ist es ja eigentlich cool zu sagen, okay, dann lasse ich es mal so, oder ich verändere es einfach in der Mechanik, lege es auf eine Folie oder auf eine Plastikplatte oder sonst irgendetwas. Ne?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also hier benutze ich nur Gate, also immer nur ein Signal, und dann steuere ich diese Motoren halt so wie in einem festgelegten Rahmen.
Ja.
Das würde aber auch gehen, also ich habe es noch nicht im Programm richtig raus, wie ich dann noch ein Value mitschicken könnte, dass ich diesen Motor einfach schnell genug, also in der Geschwindigkeit noch verdrehen könnte, dass ich quasi beide Sachen nutze.
Ja, das wäre halt irgendwie cool, oder? Ja. Etwas zu kaskadieren, weil ein Schriftzeichen ist ja auch ein Value.
Ja. Ne? Nö, da bin ich dran. Da bin ich auf jeden Fall dran.
Cool, danke.
Wann, ja?
Hast du mal probiert, mit Gitarrentonabnehmern an die Motoren ranzugehen? Ich könnte mir vorstellen, dass das auch noch eine Idee der Abnahme ist, besser als Mikrofon vielleicht.
Könnte man mal probieren, aber ich kann mir noch nicht vorstellen, was dann rauskommt.
Oder Piezo-Mikrofon aus Plastikgehäuse.
Ja. Also ich habe ohne Plastikgehäuse habe ich schon rumexperimentiert. Da gab es zwar auch eine Hausarbeit, die ich geschrieben habe, wo ich alles damit vollgeklebt habe in meiner Bude und geguckt habe, wie alles klingt. Hier bei diesen Gehäusen ist halt immer das Problem, wo klebe ich die hin? Weil die Oberfläche ist halt einfach meistens nicht groß genug, und dann kleine hinzukleben,
das hat dann halt auch wieder Nachteile, dass man halt nicht alles mitschneiden kann und alles. Ja.
Du hast es gerade so ein bisschen als Witz gesagt, wenn man nächstes Mal den Drucker heil mitbringt und dann eben man auch was ausdrucken könnte. Aber vielleicht wäre das ganz spannend zu gucken, was für Visualisierungen kämen eigentlich raus.
Wenn ja, das war ja mein ursprünglicher Gedanke, wie geil das wäre, wenn man den halt einfach irgendwie ansteuert, dass das halt nach was klingt und wie das dann rauskommt. Also, genau, ich bin auch ein sehr großer Fan der Vectrex und der Vektorsynthese, also wo man Sounds auf einem Vektorbildschirm, also Sounds für einen Vektorbildschirm erzeugt, wo man dann genau sieht, wie dieser Sound quasi aussieht. So. Ja, genau, ein Oszilloskop. Oszilloskopenmusik, genau. Genau, und sowas mit dem Drucker, das war eigentlich mein Gedanke. Deswegen habe ich mich auch erst auf diesen Druckkopf fixiert. Was dabei rausgekommen ist, hat man ja gesehen. Aber das nächste Mal wird es besser.
Das ist jetzt gerade keine Frage, aber es wäre durchaus spannend, auch weil man dann eine neue Art der Notation auch gleichzeitig hat. Na, man kann das, was du dann gedruckt hast, auch irgendwie versuchen, weiß jetzt noch nicht wie, aber das wieder abzunehmen und dann hat man wieder denselben Song.
Man könnte es auch ziemlich lange, weil das ist ja ein Drucker so mit Endlospapier. mal gucken, was da noch geht.
Also ganz spannend, ich bin auf die abstrakte visuelle Referenz gekommen. Durch ein Projekt, das ich in Nürnberg gemacht habe, habe ich eine Diplomarbeit begleitet. Und da haben wir Steuersignale genommen. Wir haben mit einem modernen Mac versucht, einen Nageldrucker zum Laufen zu bringen. Und diese ganzen Versuche der Treiberprogrammierung haben wir ausgedruckt. Und das war dann die Notation für die Diplomarbeit. Die habe ich und darüber kam ich überhaupt auf die Idee, auf eine abstrakte visuelle Referenz. Und das finde ich ganz, und das schließt sich für mich jetzt gerade ein Kreis, und ich würde gerne mit ihr in Kontakt bleiben und das nochmal, ich kann dir auch mal ein paar Filmmaterial und ein paar Sachen gerne mitschicken, zu gucken, weil dann kommen wir zum Thema abstrakte visuelle Referenz und dann schließt sich auch der Kreis von einer abstrakten auditiven Referenz zu einer abstrakten visuellen Referenz. Mhm. Danke.
Machen wir. Bisschen früher fertig?
Ja.
Passt das für alle? Ja,